der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. In Folge 46 und ich freue mich total, heute Anke Hamann zu Gast zu haben. Anke Hamann ist Professorin für Designtheorie und Designforschung an der HAW Hamburg und aktuell da Leiterin des Zentrums für Designforschung. Und vielleicht noch mal ganz kurz vorher, mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und das hier ist der Podcast eben der Burg, der Kunsthochschule. Und wir steigen einfach gleich mal ein und ich sage, hallo Anke.
Hallo.
So, gut, jetzt haben wir gesagt, das war das Intro, wie ich es gesagt habe. Und ich habe das ja gerade so schon gesagt, du bist Professorin für Designtheorie und Designforschung und in diesem Podcast oder wo wir heute darüber sprechen wollen, soll es um den erweiterten Designbegriff gehen. Und du hast dazu einen Beitrag geschrieben oder einen Text, und zwar in dem Buch Philosophie des Designs, Schriftenreihe des Weißenhof-Instituts zur Architektur- und Designtheorie. Und bevor wir aber darauf eingehen und was denn eigentlich ein erweiterter Designbegriff ist und was vielleicht ein nicht erweiterter Designbegriff ist, interessiert mich aber grundsätzlich erstmal, was macht ihr denn am Zentrum für Designforschung? Das habe ich so ein bisschen gegoogelt, aber vielleicht nochmal in deinen Worten.
Ja, gute Frage. Im Zentrum für Designforschung in Hamburg arbeiten wir gewissermaßen mit einem Teil des erweiterten Designbegriffs, nicht mit der Designforschung, also ausgehend von der Beobachtung, ist tatsächlich mehr eine Beobachtung auch als nur eine These, dass Design eben nicht nur, wobei das nur auch in Klammern zu setzen ist, also produktorientiert ist oder lösungsorientiert ist, sondern auch durch die Praxis, durch das Tun, durch das Gestalten. Ich finde diesen Entwurfsbegriff ja auch so beeindruckend, also dieser Wurf in eine unklare Zukunft, also diese Vision, die man beim Entwerfen auch hat, dass das Design in seinem Handlungsfeld eben auch einen untersuchenden, sage ich jetzt erstmal vorsichtig, Charakter hat. Also wenn man etwas gestaltet, dann ist man auch dabei, etwas auszuprobieren, etwas Neues in die Welt zu setzen. Und in diesem Prozess finden eben auch Einsichten statt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, mal abgesehen davon, dass es in Deutschland noch nicht so lange, aber im intereuropäischen Bereich schon etwas länger sie eben diesen Begriff der Designforschung gibt und mich der eigentlich sehr interessiert hat. Ich komme ja auch aus der Philosophie und die Frage der Erkenntnis spielt da immer eine Rolle. So, und diese beiden Punkte zusammengenommen haben wir das Zentrum für Designforschung gegründet. Und was machen wir da konkret? Das ist wahrscheinlich die Frage.
Bisschen schon,
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach in drei Sätze zu fassen, weil es eben nicht so das eine klare Feld der Designforschung gibt, sondern wir suchen gewissermaßen die Themen, die uns interessieren und zu denen wir forschen, auch so ein bisschen aus dem Feld zusammen, was am Department Design ist. Und das reicht eben von meiner Arbeit, die tatsächlich eher so Grundlagenforschung zur Designforschung ist. Was kann überhaupt das Forschende des Designs sein? Über Fragen des politischen Raums, also wie sieht ein Verhandlungsraum aus, in dem so etwas wie demokratische Prozesse stattfinden, aber eben auch als Gestaltungsaufgabe, aber eben nicht nur lösungsorientiert, sondern auch forschungsorientiert, über bis hin zu Themen vom Smart Textile Design, wo es um das Verhältnis von Licht und Körper und Mensch und Smart Textiles geht. Also im Grunde ein ziemlich sehr erweiter Designforschungsbegriff, der von sehr also eher philosophisch orientiert bis hin zu sehr anwendungsorientiert. Ich will mal sagen, so einzelne Nadelstiche setzt im Feld, weil wir sind natürlich auch nur klein. So.
Und vielleicht zwei Fragen. Einerseits, warum, also es ist jetzt ein Zentrum, das finde ich immer ganz interessant, weil das ja eine gewisse Mittelpunkt ja auch definiert. wo doch aber das Feld ja total ausfranst, ne? Also es gibt diesen, wir hatten das vorhin kurz besprochen, im Vorfeld dieses Research Through Design, Research on Design, Research for Design. Also bindet ihr das dann da zusammen oder also wie, ich finde das super, dass es dieses Zentrum gibt. Das finde ich grundsätzlich großartig. Ich finde nur diese Fragestellung eigentlich dahinter, ja, aber jetzt ist es aber ein Zentrum. Das heißt, es proklamiert ja auch eine gewisse Gültigkeit an der Stelle. Und wo es doch aber, du sagst, im internationalen Diskurs, ja, aber auch in Deutschland, verschiedene Gesellschaften zu dem Thema gibt, die alle irgendwie dazu arbeiten. Wie sind die da eingebunden? Und hinsichtlich der Eingebundenheit auch, du hast gerade gesagt, ihr seid auch ans Department for Design auch so ein bisschen angebunden. Also wie spielt das oder die Lehrinhalte dort eigentlich noch bei euch mit rein oder die Themen, die dort verhandelt werden?
Das sind aber viele Fragen.
Okay, dann...
Ich versuch's mal. Ich kann ja von vorne anfangen.
Ja.
Erstmals, weil das ist ganz interessant, also weil dieser Begriff des Zentrums, also du hast ja total recht mit dieser problematischen Behauptung. Die Antwort besteht jetzt aus zwei Teilen. Der eine Teil ist einfach... schlicht hochschulintern. Forschungseinrichtungen heißen bei uns Zentrum. Ich konnte mir das nicht aussuchen. Ich hätte es vielleicht lieber Institut genannt oder ja. Und das leitet jetzt schon über zu dem zweiten Aspekt. Warum will man es Institut nennen? Ist ja auch eine relativ große Behauptung, ne? Weil es eben tatsächlich bei aller Ausgefranstheit des Diskurses auch immer noch, insbesondere im deutschsprachigen Raum, um eine Behauptung geht. Ich glaube, dass wir hochschulpolitisch diese Zentren gewissermaßen installieren müssen als Setzungen, wie so eine Art Territorialisierung dieses neuen Designfeldes, damit es ernst genommen wird. Weil es ist eben nicht etabliert, es ist irgendwie hoch umstritten und am Ende geht es bei solchen Dingen aber immer auch um wahrgenommen werden, Forschungsgelder, Räume, Infrastrukturen und die Gefahr besteht eben, sich in so einem offenen Diskurs sozusagen zu zerfransen und dann irgendwie darin unterzugehen letztlich oder sich zu zerstreuen, ephemer zu werden. Deswegen braucht es absurderweise, obwohl man eigentlich genau die Vielschichtigkeit dieser Forschung haben will, diese etwas schwere Erdung von so, jetzt müssen wir mal ein Zentrum gründen, damit wir wahrgenommen werden.
Ja, so ein Postulat von Realität. Wir sind jetzt da, ja. Und wir sind echt.
Genau.
Ja, wahrscheinlich genau. Ist das richtig, ja. Genau. Die andere Frage war, wie korreliert das mit den Inhalten und den Themen des Design Departments?
Total. Gut. Also schon alleine deswegen, weil in der Gründungsphase das auch die erste Quelle der Arbeit war. Also das, was meine Kolleginnen machen, aber auch was die Studierenden machen, ich habe halt irgendwie in meiner Eigenschaft da dann als Professorin für Designtheorie und Designforschung, ich bin halt auch mit offenen Augen und Ohren und Händen und Füßen losgezogen und habe versucht, sozusagen aus meinem Wissen heraus, was könnte Designforschung sein, das auch zu entdecken an dem, was die anderen machen. Also Designforschung ist die ganze Zeit ja schon da. Vielleicht irgendwie partiell, vielleicht nur unbenannt häufig. Also es hat häufig kein Wort so. Es wird gemacht. Manchmal so nonchalant nebenbei und dann kann man aber plötzlich feststellen, hey, das, was du da durch deine Design-Symposien oder Vorlesungsreihen machst, das ist doch schon eine forschende Perspektive auf das Feld. Warum nennst du es denn nicht so? Oder das, was du da machst mit deinem Untersuchen des Verhältnisses von digitalen Medien und Gestaltungspraktiken, das ist Lehre, ja, aber es ist auch Forschung. So, also deswegen war das ganz stark motiviert und auch eingebettet in die Praktiken, wenn man so will, der verschiedenen Leute im Design Department in der HAW Hamburg. Der andere Aspekt ist, dass in dem Maße, wie wir dann aber auch tatsächlich Drittmittel akquirieren konnten, wie es so schön heißt, also Forschungsgelder bekommen haben für explizite Forschungsprojekte, wissenschaftliche Mitarbeiter einstellen konnten, die dann auch promovieren, geht es ja auch andersrum. Also das, was die machen, die Themen, die sie haben, die Methoden, die sie anwenden, die Fragen, die sie stellen, werden wiederum auch eingespeist in Lehre. Also die machen Lehrveranstaltungen im Design Department. Und das ist so ein bisschen jetzt das Ideal gesprochen, diese Wechselwirkung zwischen Aufgreifen und Weiterentwickeln von dem, was da ist, und zurückbringen von dem, was dann im Forschungsbereich entwickelt wird, in die Lehre, so ganz vital letztlich.
Ja, und vielleicht, bevor wir uns um den und auf den erweiterten Designbegriff stürzen, tatsächlich nochmal die Frage: Du bist ja Künstlerin und Philosophin, und also vielleicht verenge ich das auch, dieses Künstlerinnenbild. Und jetzt bist du aber am Design und an der Gestaltung dran. Also ist das ein spezieller Blick, den du da hast? Oder was reizt dich so am Design?
Einerseits ist es vielleicht ein spezieller Blick und andererseits ist es aber auch eine Wiederentdeckung die ganze Zeit. Also in der Kunst, in meinen künstlerischen Projekten habe ich Dinge gemacht, die jetzt im Design zum Beispiel Social Design heißen. Oder partizipatives Design oder Critical Design. Also das heißt, ich habe künstlerische Projekte gemacht, die sich mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt haben, die serienförmig, also an einer Fragestellung entlang über viele, teilweise Jahre gegangen sind, die aber eben im Feld der Kunst jetzt nicht mit Worten verhandelt wurden, sondern mit Tätigkeiten, mit gestalterischen, künstlerischen Tätigkeiten. Und das habe ich einfach wiederentdeckt gewissermaßen. Und deswegen adressiere ich das auch, deswegen thematisiere ich das auch sehr stark in meiner Lehrpraxis. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben aus der Philosophie heraus, dieses Interesse eben an nicht klassischen Erkenntnisweisen. So, also die Philosophie ist ja, was das angeht, gar nicht so weit weg von künstlerischer oder Designforschung, also weil sie auch ihre Methoden immer wieder neu erfindet, also nicht in solchen Methodenkorsetts und Standards sich entwickelt. Und so, das ist so eine Mischung aus Fremdblick, aber auch dann immer wieder Verwandtschaften oder Nähen, Freundschaften erkennen.
Klingt super. Klingt genauso, wie man sich einem Thema auf eigentlich als Gestalter, Künstler, kreativ oder ästhetisch praktizierender Mensch ernährt. Ne? Also man sieht eine Verwandtschaft, versucht ihr auf den Kern zu gehen und merkt dabei, wie es in gewisser Weise ihn ja auch aufsaugt, und dann ist man da plötzlich drin und sieht und kommt von einem zum nächsten. Und das ist ja vielleicht auch eine Art von nicht klassischer Erkenntnisweise. Also dass wir viel mit der Praxis, in der wir agieren, ja auch die Praxis mitformen. Vielleicht ist das auch Quatsch, aber ich versuche es mal, einfach zu dem Thema zu kommen, über das wir sprechen werden und wo mein großer Wunsch ist, darüber zu sprechen, weil die Frage des erweiterten Designbegriffs. Und ich bin vielleicht auch nochmal für die Hörenden das erste Mal über diese Formulierung des erweiterten, ich kenne es als den erweiterten Handlungsbegriff des Designs, so, also in dieser Formulierung habe ich es kennengelernt, und zwar von meinem Kollegen an der Burg, Professor Guido Englich, und hier muss ich nochmal mit Guido länger reden, wo er den her hat, aber ich glaube, das ist eher nochmal so auf Nick Röhrig zurückzuführen und die Designlehre in Westdeutschland der 70er, 80er, 90er Jahre. Und deswegen hat es mich so gefreut, in diesem Buch die Philosophie des Designs auf diese Überschrift zu stoßen, und hab das mit großer Freude gelesen. Und vielleicht, um mal in das Thema reinzukommen, möchte ich zwei Sachen da draus zitieren. Und zwar aus dem Text, da schreibst du, Anke, jetzt muss ich was lesen, was du geschrieben hast. Die Designerinnen und Designer der Gegenwart gestalten nicht mehr nur Muster, Formen und Produkte, sondern Datenflüsse, Unternehmensstrukturen, humane Selbstverhältnisse, Kommunikationsplattformen, soziale Prozesse sowie politische Kontroverse und erforschen darüber hinaus mit den Mitteln ihrer spekulativen Expertise und Intelligenz die gestaltete Welt. Das, finde ich, beschreibt das ja erstmal den Status sehr gut. Gleichzeitig hast du aber davor noch geschrieben, jetzt muss ich ja das Buch mal kurz in die Hand nehmen, Und zwar zitierst du da, zitierst, also ich zitiere dich, wie du Don Norman zitierst. Und als ich angefangen habe, oder als ich fertig war mit Studieren, da hieß es immer, ask Don. Also wenn man irgendwas wissen will und über Gestaltung, dann heißt es immer, frag Don Norman, ask Don. Und da steht immer alles drin. Und dann, du zitierst ihn in damit, in the early days of industrial design, the work was primarily focused upon physical products. Today, however, designers work on organizational structure and social problems, on interaction, service and experience design. Many problems involve complex social and political issues. As a result, designers have become applied behavioral scientists, but they are woefully undereducated for the task. Und das beschreibt doch aber ziemlich genau die Konfliktlinie des erweiterten Handlungsbegriffs, oder?
Absolut.
Und also kannst du das
hast
noch mal
du natürlich jetzt auch brillant die beiden sozusagen Pole herausgearbeitet.
Du hast geschrieben, ich habe es nur zitiert.
Naja, aber ich meine, ich habe Norman natürlich zitiert, vor allem wegen dieses letzten Satzes. Mhm. Also, dass wir eben awfully undereducated, also dass die Designlehre überhaupt nicht, ist jetzt übertrieben, aber viel zu wenig sozusagen vorbereitet oder unterstützt ein Designverständnis, eine Designhandlungspraxis, die sich auf eine zeitgenössische Situation bezieht, sondern dass wir eben häufig an den Kunsthochschulen oder Design-Departments, ich glaube, ich würde es nennen, so medienorientierte Designbegriffe vorherrschend haben und auch die Klassen oder die Lehrstühle danach organisiert sind. Es gibt Editorial Design oder Interaction Design oder zeitbezogene Medien, also mit Filmen und also es ist ein bisschen auch medienorientiert. So, man macht ein Buch oder man macht einen Film oder man macht
einen Stuhl.
Ja, zum Beispiel. Genau. Industrie, Produktdesign. Mhm. Und das hat man übrigens in der Kunst auch. Also ich könnte die parallele Diskussion auch für die Kunst führen. Da gibt es dann Malerei, Bildhauerei und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist da draußen Konzept Kunst, beziehungsweise da draußen sind diese erweiterten Designpraktiken, würde ich das vielleicht auch tatsächlich nennen. Also das mit dem Handlungsbegriff ist ja nicht falsch. Und das ist so eine Diskrepanz, die ich einerseits irgendwie interessant finde, aber auch natürlich ein bisschen schockierend. So, oder also dann sind natürlich Hochschulen sehr träge Schiffe, sage ich mal, die in ihren Strukturen eben gerade nicht sehr flexibel reagieren können auf relativ schnelle Entwicklungen gesellschaftlicher, künstlerischer, politischer Natur. Und in dieser Spalte oder in dieser Diskrepanz bewegen wir uns, genau.
Und die, aber jetzt hast du natürlich, oder so wie ich sozusagen aus dieser Gegenüberstellung dieser zwei Sachen sehe, definierst oder erkennst du ja, dass sich da draußen, sozusagen außerhalb der Hochschulen, Designerinnen und Designer auf unglaublich vielen Ebenen einbringen. Ne? Das ist eben das, was du eben hier Unternehmensstrukturen, Kommunikationsplattformen, soziale Prozesse, politische Kontroversen und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig ist das, was Don Norman sagt, dass wir das ja aber eigentlich gar nicht können. So, und aber es ist ja wirklich so. Man merkt es ja selber. Jetzt ist natürlich die Frage oder die Rückfrage darauf natürlich, wie können wir denn sozusagen in der Designlehre dieser Erweiterung des Handlungsbegriffes Rechnung tragen? Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so ein Twist, den dein Text da nimmt, dass es ja diese Erweiterung dass es ja auch fast schon auch nur eine Behauptung ist, weil man bleibt ja eigentlich, wir machen ja trotzdem nur weiter Design. Also vielleicht kannst du das nochmal so in deinen Worten nochmal ein Stück auflösen, weil das ist ja so ein Ding, was da mit drinsteht. Ne? Das ist ja nur, warte, du hattest das, ich habe irgendwo eine, ne, das ist sozusagen eine, also du hast es die Betonung des Verständnisses und zum Selbstverständnis genannt. Also vielleicht kannst du das nochmal irgendwie ein bisschen besser ausführen, als ich es kann.
Naja, was ich glaube, ich versuche da zu schreiben, ist, also ich will darauf aufmerksam machen, dass diese vermeintlich so neuen Begriffe wie Social Design oder auch Designforschung, Service Design, die ja auch gleichzeitig so einen hippen Modecharakter haben, wo man sich fragt, ja, ist das jetzt nur so eine Masche? Dass die aber eigentlich nur etwas hervorkehren, was, wenn man mit einer bestimmten Perspektive auf den Gestaltungsprozess oder auch die Dinge der Gestaltung guckt, da schon drin sind. Und deswegen ist es im Grunde mit diesen neuen Begriffen oder mit dem erweiterten Designbegriff auch gleichzeitig nur in Anführungsstrichen eine Perspektivverschiebung. Also in dem Text arbeite ich ja auch mit einem anderen Text, nämlich von Pelle Ehn, einem schwedischen Designtheoretiker, da kann man das ganz schön, glaube ich, nachvollziehen, der das Designobjekt als eine Möglichkeit für Erfahrungen versucht zu verstehen, also den Designprozess als etwas versucht zu beschreiben, wo man eben nicht sagen kann, ich habe eine Autorenschaft eines Gestalters, einer Gestalterin, also einen machenden Akteur und ein formendes Objekt und dann kommen vielleicht noch irgendwelche Konsumentinnen dazu, die das dann nur nutzen, sondern er versucht das als so einen Mehrklang zu verstehen aus einem Ding, was geformt und geformt wird, einem Gestaltungsakt, der ein Teil davon ist, der aber quasi in einer Interaktion mit dem Ding ist, das Ding, was eine Erfahrungsmöglichkeit für die Konsumenten oder die Nutzerinnen ergibt. Und im Grunde ist das eine andere Form der Beschreibung des Designobjektes, wie für, also was macht Social Design? So. Das heißt, es nimmt sozusagen dieses Dazwischen ernst. Ich glaube, darum geht es. Also dieser Designbegriff nimmt halt das Dazwischen ernst, also das Aushandeln gewissermaßen zwischen der Materialität eines Dings, den Gestaltungswünschen einer Gestalterin, den Nutzungswünschen eines Konsumenten und sagt, ja, aber Design ist eigentlich alles das Dazwischen. Und dann ist man schon im Grunde bei so etwas wie Social Design, das eben mittels der Dinge und der Nutzerinnen, Konsumenten, die dann zu Partizipanten, also zu MitgestalterInnen werden, im Grunde den Zwischenraum gestaltet. Also wir verschieben gewissermaßen den Fokus der Materialität des Gestalteten von den Objekten oder nicht von ihnen weg, aber sie werden Teil auch eines Geflechts von Zwischenräumen, der gestaltet wird. So klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber im Grunde will ich nur sagen, dass das Design immer schon gemacht hat, nur dass quasi die Brille, mit der man drauf geguckt hat, meinetwegen objektorientiert war.
Das fasst das gut zusammen. Ich versuche aber hier an der Stelle immer noch mal so ein bisschen, weil in dem Podcast soll es ja auch um Designausbildung oder das Studieren wie finde ich denn zum Design, soll es ja auch ein bisschen drum gehen. Und ich selber bin ja auch sozusagen Lehrender, du auch, Lehrende an der Stelle. Jetzt merken wir natürlich, dass das Ausbilden einer ästhetischen Formbildungskompetenz, nämlich ich kann ein Ding oder eben lass es in irgendeinem Department sein, in Editorial, ein Flyer, ein Objekt, Stuhl, Serienprodukt oder eben so das, was wir hatten, eine Muster, eine Form, ein Produkt sozusagen irgendwie gestalten. Dafür haben früher, das ist auch heute noch so, Studierende mindestens vierjähriges Curriculum gebraucht, um an der Stelle dahin zu kommen. Jetzt, ich sag mal so, nur um den vermeintlich nicht erweiterten Designbegriff irgendwie fassen zu können. Und jetzt gibt es, also folgen wir mal dem Verständnis davon, dass das basal ist. Und jetzt wollen wir mehr davon. Wir wollen jetzt sozusagen noch mehr in die Designpraxis reinpacken. Das ist das, was Don Norman eben als Behaviors, also Verhaltensforschung und Experience Design und so ein Kram nennt. Das erfordert ja ein umfassendes Praxis oder mindestens ein umfassendes Erfahrungswissen über diese erweiterten Sujets, in denen man dann einwirken möchte. Und das, da interessiert mich ganz, ganz, ganz konkret mal deine Meinung, ob das denn überhaupt in einem Studium so abbildbar ist oder ob das nicht eine Sache ist, die sich eventuell in der Praxis erst entwickeln kann im Wechselspiel mit einer komplexen Umwelt beispielsweise.
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, A, wie man irgendwie das Studium begreift, aber auch die Studierenden selber. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, es gibt so ein Außen, das hat eine erweiterte Designpraxis, und dann gibt es ein Innen der Hochschule, die kommt da nicht hinterher, aber im Inneren der Hochschule sind auch die Studierenden, und auf eine absurde Art und Weise haben die immer schon ganz viel, mindestens mal ein Interesse an einem erweiterten Designpraktikum. Ja, also ich habe auch gemerkt, die fordern das total ein, und das Curriculum eben ist das Problem, oder gibt es nicht her, oder auch die Werkstätten oder ja, das Selbstverständnis manchmal auch von Lehre. Es gibt da diese komplexe erweiterte Umwelt ist auch immer schon in der Hochschule. Die Frage ist halt, inwiefern man sie in der Lage ist, auch in so eine Designlehre zu integrieren. Also ich kann ja, bleiben wir da bei dem Flyer, ich kann ja diesen Flyer unter ästhetisch-gestalterischen Gesichtspunkten gestalten. Ich kann aufs Papier achten, auf die Typografie, auf das Verhältnis von Form und Farben. Also vermeintlicherweise nur ästhetische Gesichtspunkte. Und dann kann ich aber auch deutlich machen, dass diese ästhetischen Gesichtspunkte oder die Ästhetik des Flyers gelesen wird. Das heißt, da ist eine ganze Kultur, ein Codesystem, wenn du so willst, was man eigentlich gestaltet. Und das ist jetzt nicht nur eine Frage von Kommunikationsdesign, sondern auch Produkt- und Industriedesign. Also wir gestalten immer schon auch Zeichen. Also die Dinge sind Zeichen. Und sie haben einen Effekt, wenn man nicht gleich Wirkung sagen will. Sie wirken ein auf Handlungsweisen, auf Verstehensweisen. Und das Ganze kann man durchaus auch als Lehrprojekt verstehen, wenn man zum Beispiel dann mit solchen Sachen wie Flyern oder Stühlen oder was auch immer auch während des Studiums oder während der Lehre immer schon auch rausgeht. Also sozusagen diesen Ort, wo Dinge dann auch hinkommen sollen, wo sie eben zu Erfahrungsmöglichkeiten werden sollen, mitzulehren oder einfach schlicht mit zu praktizieren, auch im Lehralltag. Also ich mache ganz viel, wenn man so will, kuratorische Arbeiten. Also ich gehe raus, ich mache Ausstellungen, ich lasse Leute sozusagen die Dinge im Stadtraum ausprobieren und mache auch immer deutlich, dass es eben wichtig ist, sich klarzumachen, wie das eigene Codesystem, was man da gestaltet, eben in eine Interaktion tritt. Also das ist eben noch gar kein Design, solange es nicht in eine Interaktion getreten ist.
Ja, und das ist alles total richtig, und ich folge dir da auch und will aber da nochmal auf den Punkt eingehen, dass du sagst, ja, die Studierenden fordern das. Und ich habe das auch gemerkt, und wir hatten bei dem Hurra Hurra Festival, woher auch dieser Podcast ja eigentlich rührt, ein Panel, wo auf dem schon sehr gestritten wurde darüber, wie sehr eigentlich die Erweiterung im Studium stattfinden kann, weil so das Argument, und dem folge ich bis zu einem bestimmten Punkt, ja, das Ausformulieren eines Dings, auch wenn es erst in der Interaktion am Ende wenn man den Effekt zeigt, ist aber trotzdem das Gestalten und das gute Gestalten, also nicht von der guten Form kommt, aber das gute Gestalten, das richtige Gestalten, das Ausprobieren, das Variantenbilden, diese ganzen Prozesse sind aber total nötig, um überhaupt erstmal zu einem bestimmten Punkt zu kommen, der dann in die Interaktion kommen kann. Und jetzt ist aber wird aber sozusagen diese dem, naja, ich merke schon, dass du total recht hast, ne? Weil der Gebrauch, das Prototyping, der Playtest sozusagen von dem Ding, was ich gemacht habe, wie funktioniert es denn? Wird der Flyer in die Hand genommen? Wird er richtig gelesen? Man genau so auf dem Stuhl, wie ich das möchte? Das ist ja noch relativ kurz gegriffene Erweiterung, ne? Aber wenn man aber jetzt in diese soziale Interaktion zum Beispiel geht, eben in das Gestalten eines politischen Prozesses, in das Beteiligungsverfahrens für in einem Stadtteil oder sowas, ne? Wo wir als Gestalter ja natürlich in irgendeiner Art und Weise sagen, ja, da gehören wir mit rein. Das können wir auch. Da wollen wir mitmischen. Das ist ein Ding, das wollen wir, das behaupten wir, dass wir das, dass es ein Handlungsfeld von uns ist. Und dann, Das ist aber so meines Erachtens so komplex, dass man sich dem aber nur durch seine Gestaltung, durch seine Gestaltungskompetenz nähern kann. Die muss aber ausgebildet sein an sowas ganz Basalem wie einem Stuhl, einem Flyer, eine Flasche und einem Tesa-Band-Abroller oder sowas, weil man daran ja sehr simple, ich sag mal, Funktions- und Formzusammenhänge verstehen lernt, an denen man selber versteht, sein ästhetisches Auge oder seinen Sinnesapparat schult, aus dem man dann heraus ja in die Erkenntnisgewinn in komplexeren Sachen reingeht. Ne? Und das, lange Rede, kurzer Sinn, ich hab immer die Befürchtung, dass wenn man diese Erweiterung so stark in das Curriculum reinzieht, man ja irgendwo abschneiden muss, nämlich an der eigentlich grundlegenden in der grundlegenden Kompetenz des jeweiligen, wenn man noch in der Disziplin bleibt, Disziplingestaltens. So, es ist, sicher. So.
Ich verstehe das Argument und ich will das überhaupt gar nicht irgendwie, das ist total richtig. Aber ich habe da zwei, ich will jetzt nicht sagen Gegenargumente, sondern Erweiterung. Also die eine ist tatsächlich, und das ist wirklich ein Problem der Ressource. Wir können das uns ganz gut klar machen an den Werkstätten und Laboren. Wir haben ja inzwischen nicht mehr nur analoge, sondern auch digitale Werkstätten und Labore in der Gestalt, ist ja klar. Die Leute machen irgendwie nach wie vor Siebdruck oder keine Ahnung. Aber sie haben auch diese ganzen digitalen Apparate. So, und jetzt kann man natürlich sagen, man ersetzt das eine durch das andere, weil man nur eine bestimmte Kapazität, ein bestimmtes Ressourcenpool hat. Oder man sagt, ja, aber es ist nun mal die Situation der Gestaltung, dass sie auch einen erweiterten Werkzeugapparat hat. Ne? Also, wie bilde ich das dann als Hochschule ab? Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber das Argument jetzt zu sagen, ich mache keine, ich baue keine digitalen Labore mehr auf, weil dann kommt quasi von der Kapazität her das Analoge zu kurz. Also das ist ja ein bisschen das Argument, was du gerade gebracht hast. Da würde man ja sich auch schwer mit tun. Also das heißt, wir haben tatsächlich die Situation, dass in gewisser Hinsicht diese Erweiterung ins Soziale, ins Politische, ins Forschende, aber auch ins Technische, Technologische, tatsächlich auch eine Erweiterung ist, was die Kompetenzen angeht, weil sie eben gerade nicht dazu führen soll, dass die ästhetischen Kompetenzen, dieses, was du auch das Ausprobieren genannt hast, was einfach auch ein Zeitfaktor ist. Man muss die Dinge tatsächlich abschmecken, auf den Kopf stellen, durchlaufen.
Richtig schön falsch machen.
Ja, genau. Und damit man das mit dem sogenannte Auge auch entwickeln kann, das ist absolut richtig. Aber zu dieser Frage der Figur, der Form, des Verhältnisses, der Harmonie gehört, und da finde ich dann eben tatsächlich eigentlich immer schon, nur dass wir jetzt neu drauf achten, die Frage des Verhältnisses zum Sozialen oder zum Kulturellen oder zum Historischen oder wie auch immer. Weil es gibt einfach nicht die reine Form oder das reine Ästhetische. Es ist immer irgendwie das Ergebnis eines kulturellen Settings oder einer historischen Entwicklung oder wir verhandeln auf der Ebene des Ästhetischen eben letztlich unsere Kultur. So. Und die ist immer auch sozial und politisch und technologisch und gesellschaftlich und so weiter und so fort. So, das heißt, im Grunde gehört das zum Ausprobieren der Form dazu, ganz schlicht.
Ja, und ich glaube, gerade weil du das so ausführst, ist es vielleicht auch nochmal hier in dem Wort der Erweiterung heißt es ja, dass es sozusagen eine Art Kernebene gibt, in der wir, ein blödes Wort ist Mainstream, aber vielleicht ist es eine Art von Kanon oder Konsens, in dem wir sagen können, ja, das ist Design, das ist es. Und ich glaube, in dem Bereich arbeiten auch sehr viele. Und dieses Inkludieren, dieses logische Inkludieren der eigenen der Umgebung, was ein guter Gestalter, eine gute Gestalterin eh macht. Also wenn ich ein Black Metal Band Flyer mache, dann setze ich natürlich, benutze ich bestimmte Ikonografien, um diese Kultur zu visualisieren, kann das aber auch brechen, aber auch das muss ich machen, indem ich ein Wissen um diese visuelle Kultur habe. So, das ist genau. Mir schon, das ist mir schon alles total klar. Die Frage ist nur, ab einem bestimmten Punkt, und vielleicht ist es eben auch nur, sind das nur sehr divergente Akteure und Akteurinnen im Designfeld, die dann sagen, ey, das reicht mir aber nicht, weil den, auch hinsichtlich der immensen Herausforderung, vor denen wir als Gesellschaft stehen, ich durch dieses Agieren innerhalb des als Konsens zu begreifenden Designfeldes, ich nicht den Impact machen kann, von dem ich glaube, dass er gemacht werden muss, um sozusagen das hehre Ziel der guten des Designs eigentlich zu erreichen. Das heißt, ich gehe in Bildungsprojekte. Ich mache das, was Jesko Fetzer mit der öffentlichen Gestaltungsberatung macht, dass er sozusagen da mit den Studierenden rausgeht und dort einwirkt. Ne? Das kommt ja dann sozusagen noch on, also ich glaube, das kommt noch mal on top sozusagen, wo das eben nicht mehr nur darum geht, Dinge zu machen und deren Verwobenheit in Kulturen zu berücksichtigen, sondern noch viel mehr in die Kulturen selber reinzugehen und durch Gestaltung dort zu einem Wandel zu kommen.
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, inwiefern das on top ist oder ob es vielleicht sozusagen auch, also die Frage ist ja, ob wir uns klar machen, dass wir dieses Gestalten des Sozialen, also zum Beispiel bei der Gestaltungspraxis, ob wir das einfach als ein weiteres Gestaltungsfeld begreifen, oder ob es sozusagen auf die Art und Weise, wie du das gerade formuliert hast, on top ist. Also wenn wir das mal an konkreten Beispielen festmachen. Ich kann mit diesem Plattencover oder Flyer für eine Heavy-Metal-Band mit dem kulturellen Code, den ich da zu sprechen vermag, also zu sprechen im designerischen Sinne, die Kommunikation mit diesem sozialen oder kulturellen Feld eben tatsächlich gestalten. Ich kann aber auch hingehen und sagen, ich nutze das oder ich gehe mit meiner Gestaltungsexpertise und diesem Codeverständnis, was ich habe, in ein soziales Feld, wo möglicherweise durch das Mittel Musik, aber auch durch das sozusagen Mittel von, weiß ich nicht, eben Gestaltung des Urbanen oder von Flyern und Postern bestimmte Ausdrucksformen unterstützt werden können, denen ich gerne sozusagen zu einer Stimme verhelfen möchte. Dann mache ich eigentlich nicht was groß anderes, nur dass quasi ich direkter mit meiner Zielgruppe, wenn man das so sagen will, arbeite, als wenn ich einfach nur einen Flyer oder ja. Ein Poster oder ein Cover gestalte.
Ja, und wenn man Gestaltung als eine Methode der Welterschließung begreift, dann ist eben, das fängt man eben ganz grundlegend mit einem Flyer an und dann erschließt man sich sozusagen irgendwie die Welt jetzt beispielsweise in der Subkultur oder eines bestimmten Kulturbereiches. Ich habe das jetzt am Beispiel von Metal gemacht, aber und dann lernt man diese Menschen kennen, man lernt, versteht sie besser durch diese Übersetzungskompetenz, die wir als Gestalter und Gestalterin irgendwie haben, lernt man ja das kennen, erkennt vielleicht dadurch, dass es gar nicht, dass die gar keinen Flyer brauchen, sondern eigentlich eher Räume, so, ne? Und dann fängt man an, darüber mit denen in Austausch zu treten, zu gucken, wie kann ich sozusagen meine Kompetenz, hier kommt die Frage, welche Kompetenz ist das, einbringen, um denen zu einem eigentlichen, ja, das ist zu dem zu kommen, was die eigentlich selber als was sie benötigen sozusagen, was sie selber dafür definieren. So, aber da ist eben für mich die Frage wieder, ja, mit welcher Kompetenz kommen wir denn dann da wieder rein? Weil das ist ja auch eine, da kommt man wieder in dieses Problem lösen. Also, na, vielleicht ist mir das auch noch gerade ins Gedanken gekommen.
Nee, aber also ich fand ja jetzt gerade irgendwie den ersten Teil total brillant, weil du nämlich da quasi etwas vorweggenommen hast, was ich sonst gesagt hätte, nämlich, dass man ja, wenn man tatsächlich dann aber rausgeht und mit seinen vermeintlichen Zielgruppen, wie sie so schön heißen, dann interagiert, dann erreicht man eben etwas, was man sonst auch hat, wenn man mit dem Papier oder dem Font interagiert. Er reagiert halt auf eine Art, ne? Also vielleicht anders als eine soziale Gruppe. Aber ich habe sozusagen irgendein Feedback, ein ästhetisches oder auch ein soziales. Und das ist genau dieses Moment von Verstehen, Untersuchen und Einsehen, was quasi mich letztlich unterrichtet, nämlich in der Qualität dieser Dinge, mit denen ich es zu tun habe. Und deswegen ist es letztlich dann doch vielleicht nicht ganz falsch, darüber nachzudenken, ob wir neben der Auseinandersetzung mit irgendwie Holz, Metall, Papier, Font, Farbe und so weiter auch so etwas wie Participatory Labs oder sowas irgendwie in Designhochschulen konsequenter denken, ne? Also eine Form von sozialer Auseinandersetzung und neben der Auseinandersetzung mit den klassischen Designmaterialien. Das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass man sich daran so klar machen kann, dass es in allen diesen Feldern letztlich um so einen Verstehens- und Erkenntnisprozess im Handlungsfeld des Designs als einem Ausprobieren geht. So, und jetzt kann man sagen, ja, okay, ha, das klingt aber gefährlich und gerade im Sozialen und Ausprobieren und können wir das denn überhaupt? Und ich würde das komplett von der anderen Seite her irgendwie auch manchmal dann provokativ formulieren. Was wissen denn die Sozialarbeiterinnen irgendwie von der ästhetischen Ebene ihrer vermeintlichen Problemgruppen? Also wir haben eine ganz eigene oder eine ganz, ganz wahnsinnig wichtige Kompetenz irgendwie aus dem Bereich des Gestalterischen, des Ästhetischen, was wir anderen Gruppen, die auch vielleicht mit sozialen Problemen oder mit politischen Kontroversen oder mit unternehmerischen Ebenen sowas zu tun haben, eben gerade nicht haben. Deswegen, ich finde es eher umgekehrt. Also es ist geradezu notwendig, dass diese sozusagen die Ästhetik oder die Frage der Gestaltung des Handlungsfeldes, wie wir es im Design lernen und auch unterrichten und dann auch irgendwie zu so einer gewissen Expertise bringen, dass die nicht eine Wertschätzung erfährt. Und stattdessen haben dann immer alle Angst, dass sie Fehler machen, weil sie nicht ausgebildet sind. Als Sozialarbeiter oder als Unternehmensberater oder als Wissenschaftler.
Ja, aber da kommt aber eben genau dieser Punkt rein, wo den finde ich ja eigentlich total charmant, dass durch das Design in einen Kontext reinkommen. Also jetzt sind wir bei diesem Beispiel mit diesem Flyer-Beispiel hängen geblieben, ne? Aber das ist ja ein Gate-Opener, ne? Der ermöglicht mir das Reinkommen in einen bestimmten Kontext. So, und dann kann ich aber da meine Rolle redefinieren. Ich merke plötzlich, dass ich eben in den Dialogen, also glücklich, also im Idealfall, mehr beitragen kann als nur schicke Flyer machen, sondern ich merke, ich kann viel grundlegender in kuratorisch tätig werden und dann werde ich plötzlich Booker in einem Metal-Club oder ich merke plötzlich, ach, ich kann singen, dann fange ich eben an zu singen oder ich kann grundsätzlich mich darum kümmern, wie wir machen können, dass dieser Club bleibt, weil der nämlich in einem bestimmten prekären System drin ist. Aber das ist ja eben auch, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, das ist ja dieses Eingewobensein in Wechselbeziehung zwischen, das sind dann eben keine Dinge mehr, ne? Also keine Stühle, Tische, Lampen, Wohnumgebungen oder industrielle Formgestaltungsmaschinendinger, sondern diese sozialen Kontexte, durch die wir, in denen man dann da drin agiert. Aber man macht das, und das finde ich eben dann total interessant, aus einer Ausbildung oder eine Erfahrungsschatz, den man an einem Material erlernt hat, ne? Eben durch das, ah, okay, wenn ich da hier nur lange genug Modelle erzeuge von etwas, dann kann ich viel besser rauskriegen, welches denn jetzt am besten geeignet ist, ne? Das ist ja meines Erachtens auch eine wichtige Gestaltungskompetenz, dieses Variantenbilden, Morphologien erzeugen, darin meine Entscheidungsgrundlage schärfen und aus denen ich dann das Beste rauspicken kann. Und darin wird man besser, das heißt, man macht das schneller, man kann das effizienter machen, kann Leute mehr da einbinden und schon wird aus einer Person, die an einem Gipskörper oder an einem Holzstück gelernt hat, eine Form zu erzeugen, jemand, der in einem sozialen Gefüge eine unglaubliche Einwirkungskraft entfalten kann. Das würde ich sagen.
Ja, aber das ist doch...
Jetzt ja. Bitte, sag. Nee, das ist nee, super. Also, weil ich,
aber ich fand das jetzt total schön, wie du eben, also weil dieses Modellbildende zum Beispiel oder dieses Prototyping oder diese Form von experimenteller Gestaltung sozusagen, das ist genau eben, und das gilt es eben auch auszubilden und zu unterstützen gewissermaßen. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, wir werden jetzt Social Designer, indem wir so tun, als wären wir SozialarbeiterInnen. Ja. Das ist ja Quatsch. Sondern wir haben eben eine gestalterische Expertise, und worin die Ausbildung gewissermaßen bestehen könnte, ist, die Leute daran zu erinnern, dass es nicht darum geht, den Sozialarbeiter und die Sozialarbeiterin zu ersetzen oder zu imitieren, sondern eben gerade als Gestalter und Gestalterin da reinzugehen mit diesen Entwurfsexpertisen, mit diesen Modellbildungsexpertisen, mit diesen Varianzen, in denen man nicht nur denken, sondern auch tun kann. Genau.
Ja.
Das ist der Gestaltungsaspekt sozusagen daran.
Ja, und jetzt kommen wir aber, bleiben wir noch mal ein bisschen an deinem Text dran, und ich finde, da überträgst du diese vermeintliche erweiterte Handlungsfeld ja noch auf die Forschung. Und dann eben, als ich dann so ein bisschen zu deiner Arbeit recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass du viel zu Artistic Research geschrieben hast, also zu dem künstlerischen Forschen, wo ja eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, dieses aus dem, ich sag mal, ästhetisch formenden Handeln heraus eine Wissenspraxis entsteht. Und kannst du vielleicht an der Stelle nochmal, das ist jetzt vielleicht eine steile Kurve, die wir hier gerade nehmen, aber nochmal diesen, zu sagen, okay, ja, was bedeutet denn eigentlich Artistic Research und oder Practice-Based Research oder künstlerische Forschung oder entwerfende Forschung? Also wie muss man das denn vielleicht überhaupt erstmal ins Deutsche übersetzen? Dieses, ist es künstlerische Forschung dann?
Ja, ich kann die Kurve weniger steil machen, aber...
Ja, super, mach die mal weniger steil, sorry, das war so, weil ich habe hier so ein bisschen auf die Uhr geguckt und gedacht, oh fuck, wir doch noch besprechen.
Nee, aber die weniger steile Kurve ist ja tatsächlich, dass genauso wie bei einem, sagen wir mal, Service Design oder Social Design, eine bestimmte Gestaltungspraxis im Grunde der Ausgangspunkt meines Nachdenkens in dem Fall auch ist. Und da ist es dann weniger die Gestaltung des Sozialen oder die Kompetenzen des Sozialen oder Handlungsfelder des Sozialen, sondern dieses eben modellbildende, paradigmenbildende, gestalterische Auseinandersetzen mit bestimmten Materialien, aber eben auch Themen, die da dran hängen. Und für mich war es relativ eingängig, dass in der Entwurfspraxis selber eben dieses Moment von einsichtsbildender Praxis drinsteckt. Und das hat mich eben dazu gebracht, auch die Designforschung mit aufzunehmen in dieses sogenannte erweiterte Designfeld. Das können wir gerne anders nennen im Übrigen. Und natürlich bin ich da besonders aufmerksam, weil ich jetzt kommend von der Philosophie auf der einen Seite und der künstlerischen Praxis auf der anderen Seite in diesen beiden Bereichen mich eben schon sehr viel und sehr lange mit dem Bereich künstlerischer Forschung beschäftigt habe und dann einfach festgestellt habe, wir nennen das jetzt künstlerische Forschung, in anderen Fällen nennen wir es Designforschung, aber im Grunde ist es genau das Gleiche, nämlich der Anspruch, dass man in seinem Gestaltungsbereich eben nicht einfach Probleme lösen will oder Oberflächen aufhübschen, das will man sowieso nicht, sondern man hat im Grunde auch inhaltliche Fragestellungen. Das kann ganz basal betrachtet beim Stuhl auch die Frage des Sitzens sein. Das klingt wie eine einfache Designaufgabe, aber da schenkt er auch ganz viel sozusagen Fragen des, wenn ich so will, humanen in der Weltseins dran. Mhm. Also man kann es zumindest mal so angehen. Und dann wird auf einmal aus so einem Stuhlgestaltungsprozess eine Forschungsfrage über das in der Weltsein als einen Sitzenden, wenn man so will. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein holpriges Beispiel. Nee,
das ist aber ein super Beispiel. Das ist nämlich ein super Praxisbeispiel dafür.
Ja, und das sehe ich halt Und da sehe ich überhaupt keinen Unterschied zwischen einer Design- oder einer künstlerischen Forschung, weil der Forschungsprozess selber, also die Frage des, wie bearbeite ich eigentlich meine Frage, was ist sozusagen der Prozess meiner Untersuchung, der ist halt im Material, im Prozess, in der Handlung. Und anders als zum Beispiel in der Kulturtheorie, da machen sie das mit den Begriffen. Und in der Kunst und im Design machen sie mir es mit, indem wir zeichnen, indem wir Pixel schieben, indem wir Holz bearbeiten oder was auch immer. Und durch diese Auseinandersetzung mit einer Fragestellung, einem Formungsprozess, dem Widerstand oder der Widerborstigkeit, wenn man so will, dessen, mit dem man auch arbeitet auf der Dingebene, entstehen eben manchmal, ich will nicht sagen immer, oder können entstehen so etwas wie Verstehensprozesse, Einsichtsprozesse, Erkenntnisprozesse. Und auch da würde ich sagen, das hat immer schon auf eine bestimmte Art und Weise sowohl im Feld der Kunst als auch in der Gestaltung stattgefunden. Jetzt haben wir da einen Namen dafür, das heißt Artistic Research oder eben künstlerische Forschung beziehungsweise Designforschung. Und das ist jetzt vielleicht eine ganz nette Kurve zu unserem Einstieg im Gespräch. Dieser Name macht ja etwas wie das Zentrum, nämlich er manifestiert. Und plötzlich ist das, was irgendwie hier und dort und nebenbei und immer schon da war, wird zur Hauptsache oder kann zumindest mal zur Hauptsache werden. Und daraus entsteht natürlich auch eine eigene ja, letztlich Dignität oder auch Wichtigkeit. Oder man kann dann sozusagen seinen ganzen Gestaltungsprozess ein bisschen umstülpen, wo sozusagen vorher dieses Researching, das Untersuchende, das Verstehende so nebenbei stattfand, kann man es eben dann zur Hauptsache machen und dass dann am Ende irgendwelche Produkte oder irgendwelche Objekte oder irgendwie Poster, Zeichnungen rauskommen, ist mehr so, naja, der Prozess ist halt über diesen Gestaltungsprozess gegangen.
Aber ist denn in den, vielleicht mit, also der Prozess, folge ich dir total, in den Ergebnissen, die dann entstehen, haben die dann noch einen, ich sage jetzt mal, einen vermittelnden Charakter? Sollen, also ist die Erkenntnis, die in dem Prozess für die Akteurinnen und Akteure entstanden ist, in den Ergebnissen dann am Ende sichtbar und für Außenstehende lesbar? Ist das intendiert?
Total gute Frage, weil da geht es dann tatsächlich, glaube ich, auseinander, beziehungsweise an einem bestimmten Punkt kann man auch sagen, irgendwie ab hier mache ich Design oder ab hier mache ich Designforschung, weil im Feld des Designs geht es mir möglicherweise am Ende eben nicht mehr darum, dass ich notwendigerweise meinen Erkenntnisprozess mitvermittle, sondern ich habe einfach ein cooles Objekt gemacht. Und im Designforschungsprozess würde ich sagen, nee, mir geht es aber nicht um die Sache, sondern mir geht es darum, dass andere Leute eine Chance haben, mitzubekommen, was meine Einsichtsprozesse waren im Gestaltungsprozess und ich will das vermitteln. Und das ist dann in der Tat vielleicht ein gleiches Objekt oder eine gleiche Sache, die dabei rauskommt, aber das Framing ist ein komplett anderes. Ich glaube, da unterscheiden sich dann schon sozusagen Designforschungsvermittlungsformen und Design. Ja, gut.
Ist für dieses Framing, also dieses Ausrichten des Prozessergebnisses, eine spezielle Kompetenz nötig? Eine Art von, also es muss ja in dem Fall dann anders gelesen werden. Ne? Also dann muss es braucht ja eine Art Übersetzungsfähigkeit der gestaltenden Person. Nicht nur, ich habe leider kein Beispiel, aber das Ding, das Objekt sozusagen erstmal zu fertigen, hinzustellen, bei dem Fertigungsprozess ist man schlauer geworden. Also hat, das klingt jetzt blöd, es jetzt erstmal ganz blöd sagen, ist man schlauer geworden, an dem Ding ist das nicht erkennbar. Ne? So, und jetzt, das wäre jetzt sozusagen, was du vorhin gesagt hast, das wäre das coole Ding, was man dann im normalen Designprozess gemacht hat, kann man sagen. So, und jetzt kann man aber überlegen, wenn ich aber, ich sage jetzt mal, den designforschenden Anteil meiner Arbeit mehr in den Vordergrund stelle, muss ich aber zusätzlich zu dem, was ich schon gemacht habe, das nochmal neu ausrichten, um es sozusagen, um den eigentlichen, um das, was ich dabei gelernt habe, zusätzlich noch darin für externe lesbar zu machen. Und das aber dann lesbar dann eben nicht jetzt als, Auge erkennt Zeichen, sondern das ist ja das Coole durch die Gestaltung, dass wir das dass wir das multisensual machen können. Also sagen, okay, ich nehme das in die Hand und es erschließt sich mir durch die Zueinanderstellung verschiedener Rauheiten oder taktiler Sensationen. So, das ist, und da meine Frage hinsichtlich du als einerseits Expertin in Artistic Research, aber eben auch durch die Arbeit an dem Zentrum für Designforschung, diese extra Mile, die das sozusagen gehen muss, vermittelt ihr das? Oder was sind die Ressourcen, die man sich dann drauf schaffen muss, um das dann zu können? Oh Gott, also, ne, ich kann es gerade nicht richtig anders sagen, außer es so zu umtanzen.
Nee, es ist ja total richtig. Also man umtanzt das eben auch, wie du so schön sagst, weil es ja tatsächlich keine Tradition dazu gibt. Ne? Also wenn du dir anguckst, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen Forschung, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Also in der Philosophie wäre das Produkt eines Gedankenprozesses zum Beispiel, jetzt müsste ich mir irgendwas aussuchen von irgendeinem Philosophen, den vielleicht irgendjemand kennt.
Da bin ich gespannt.
Irgendwie so ein
Was? Da bin ich jetzt gespannt.
Nee, war irgendwo zwischen Hegel und Foucault. Egal. Also nehmen wir Foucault. Da könnte man sagen, dass das finale Ergebnis seines Gedankenbildungsprozesses ist vielleicht, jetzt werden sich manche vielleicht ganz erschrocken zur Seite legen, aber ich sag mal was, dass wir alle Disziplinarindividuen sind. So, also das ist jetzt ja egal, was das bedeutet, aber das wäre so das Ergebnis eines Forschungs- oder eines Reflexionsprozesses. So, das wäre das Designobjekt. Fertig. Ist ein schöner Satz. Kann man irgendwie benutzen. Wenn man aber will, dass es als philosophische Reflexion nachvollziehbar wird, und ich finde, diese Vokabel der Nachvollziehbarkeit ist da relativ wichtig, dann schreibt der gute Mann eben ein ganzes Buch. Und dieses Buch ist nichts anderes als das Aneinanderreihen von Worten und Sätzen und Seiten, damit quasi die Leserinnen durch diesen Gedankenbildungsprozess im Nachhinein, deswegen heißt es auch Nachvollzug, durchgehen können, damit sie dann bei dem gleichen Satz ankommen. Zumindest mal die Möglichkeit haben, bei dem gleichen Satz anzukommen oder sich zu fragen, ja, nö, aber irgendwie finde ich, hat er da einen falschen Abbieger an einer bestimmten Stelle seiner Sätze gemacht. Ich komme bei einem anderen Satz an. Und das ist das, was dann eben in der Designforschung, aber mit ganz anderen Mitteln, und da haben wir eben noch keine Praxis und keine Tradition und deswegen fällt es so schwer, da irgendwie uns was Gutes auszudenken. Das müssten wir auch machen. Wir müssten quasi die BetrachterInnen oder die NutzerInnen von Designobjekten in die Lage versetzen, diesen Gedankenbildungsprozess oder dieses Schlauwerden, wie du es gerade genannt hast, nachvollziehen oder mitvollziehen zu können. Mhm. Damit eben diese Schleuer nicht nur bei dir bleibt, dann ist es privat oder man nennt das vielleicht auch esoterisch, also innerlich. Es müsste exoterisch werden, also nach außen gerichtet. Das heißt, du musst den Leuten die Möglichkeit geben, den Schlauwerdungsprozess nachzuvollziehen. Und das ist wirklich etwas, was überhaupt nicht klar ist, wie wir das machen. Das ist ein totales Feld des Ausprobierens und Entwickelns. Da gibt es weder für die künstlerische noch für die Designforschung Vorbilder. Alle anderen Wissenschaften haben das entwickelt über die Jahrhunderte, die sie existieren. Die haben Bücher entwickelt oder Labore, Symposien und so weiter, wo sie quasi diesen Mitteilungsprozess machen, an ihre Kumpels, wenn man so will, aus der Forschung, sodass die dann irgendwie eben das nachvollziehen können. Wie bin ich zu meiner Schleue gekommen? Und ein Ideal wäre natürlich, dass alle das dann nachgestalten und über den Prozess, also man muss schon irgendwie dieses, also es geht eben nicht darum, Bücher zu schreiben, weil das ist eine Begriffskunst oder eine Begriffsforschung. Es geht irgendwie schon auch ein Stück weit darum, sich Gedanken zu machen, wie man diesen Gestaltungsprozess, in dem diese Schleue sich entwickelt, auch als Gestaltungsprozess wiederum kommuniziert oder nachvollziehbar macht.
Ja, du hast es vorhin Erläuterungen genannt, ne? Foucault, also ich finde das, ich versuche mal so ein bisschen drauf einzugehen. Du hast gesagt, dass Foucault kommt mit dem Satz, Menschen sind Disziplinarwesen oder sowas. Das ist, ja, genau, das ist ein Satz. Und, aber dann, weil dir niemand die Reichhaltigkeit, die denkende Person in diesen Satz rein verkürzt, versteht, muss es entkürzen, nämlich verlängern und ein Buch machen. Um sozusagen den Gedanken auszudeklinieren. Und wenn jemand kein blöder Mensch ist, ist er so nett und macht es nicht so kompliziert, dass möglichst viele Menschen es verstehen können. Ne? Also die Erläuterung sozusagen die Komplexität sozusagen reduzieren, um es verdaulicher zu machen. So, jetzt ist es aber so, dass wir als Gestalter und Gestalterinnen nicht mit dem Medium zwingend Sprach und Wörtern arbeiten, sondern weitaus umfassender agieren. Das heißt, wir arbeiten mit Physis, also mit Materialität. Wir arbeiten mit Visualität. Also es ist nicht nur das, was das Wort aussagt, sondern es geht auch darum, wie ist dieses Wort gesetzt? Was sind die Abstände der Buchstaben? Welche Art von Schriftart benutzen wir? Und sowas und sowas und sowas. Das heißt, aber gleichzeitig eben vor allen Dingen bei ich sag jetzt mal, Industrial Designerinnen, oder Innenarchitekten, da geht es eben nicht mehr nur, oder Architekten generell, also generell, wenn es um begreifbare Lebensumwelt geht, dann hilft nicht Erläuterung, also dann, weil wir nicht mehr mit Lauten arbeiten, sondern es sind Erfahrungen. Das heißt, wir müssen es so machen, dass es durch das Erfahren des Gegenstandes, also das auch Gegenstand ist dann vielleicht auch ein ganz gutes Wort, besser als Objekt, das uns sozusagen hingestellt ist, an dem wir uns erkennen können, können wir sozusagen die Intention sozusagen den Vorvollzug des Gebrauches dieses Erfahrungsgegenstandes nachvollziehen, weil wir das genau dasselbe tun, was der Mensch will, was man mit dem Ding tut, sozusagen. Und dann aber, ne, das ist dann eben, was weiß ich, der Griff eines Föhns zum Beispiel. Ne? Den nehme ich so in die Hand, der ist der Griff so zu dem Heizaggregat angebracht, dass ich den nicht verkehrt rumhalten kann, weil sonst würde ich ja weg von mir föhnen. Ne? Das zwingt meinen Körper in diese Haltung, damit ich richtig föhne. So, und das das ist diese Kompetenz, die wir haben, die wir mitbringen als Gestalter. Und wenn dann aber sozusagen darüber hinaus noch die, vielleicht ist genau, aber durch dieses, ich habe ein Objekt, das ist wohlgefällig, weil ich kann es so richtig benutzen, formt es ja meine Lebensumwelt so, dass ich mich komfortabel bewege und vielleicht ist das ja schon das, was der Designer oder die Designerin wollte. Die hat erkannt, ah, wenn ich den Griff so anbringe, dann fühle ich mich wohl. Und dann kann jeder Mensch ja auch das so machen. Vielleicht ist das ja schon richtig.
Ja, beziehungsweise du würdest dann wahrscheinlich unterscheiden wollen zwischen einem problemlösungsorientierten Designprozess, den es darum geht, die Griffigkeit des Föhngriffes sozusagen so zu gestalten, dass sozusagen die Nutzungsbedingungen optimal sind. Und ein designforschender Ansatz wäre vielleicht irgendwie das Verhältnis von Griffigkeit und Wohl und, weiß ich nicht, also Handhabung auch mit dieser Hand, also dieses physischen Objekt, das wir haben, daran eine Fragestellung aufzumachen und im Gestaltungsprozess gewissermaßen Varianzen zu durchlaufen. Wie sind denn Griffe, wie sind denn Wohlfühlverhältnisse von Hand zu Material und so weiter? Und für die Nachvollziehbarkeit, also für den Erkenntnisprozess dieses Designprozesses, würdest du dann ja versuchen, tatsächlich nicht nur das Ergebnis zu zeigen, sondern auch die Varianzen. So. Mhm.
Genau, den Weg
ein
dahin.
Kollege von mir, ja, genau, und ein Kollege von mir hat, aber weil den Erfahrungsbegriff, den du da gebracht hast, der ist auch total wichtig, einen schönen Vorschlag gemacht, dass wir dann eben in dem Bereich von künstlerischer Forschung oder Designforschung nicht von Nachvollzug sprechen, also Nachvollziehbarkeit, sondern Mitvollzug, also dass ich sozusagen diese Erfahrung mitmachen kann und damit zu meiner Schleue komme. So, aber das würde eben bedeuten, dass wir quasi die Objekte der Gestaltung, die Design-Forschungsobjekte sein wollen, so präsentiere, dass sie eben diese Mitvollzugserfahrung auch einmachen lassen. So, also dass ich nicht einfach nur den Föhngriff nehme und dann ist alles gut, sondern idealerweise irritiert mich eher der Föhngriff, damit ich irgendwie überhaupt darauf aufmerksam gemacht werde, dass es hier um was anderes geht, nämlich um das Verstehen und nicht das Föhnen.
Ja, und finde ich intellektuell extrem reizvoll, ist aber manchmal so eine akademische Spielerei, weil, das will ich gerade gar nicht sagen. Ich finde, ich habe eine Arbeit betreut, die mir von einer Studierenden, die ich sehr interessant fand, weil die hat sich mit Feminismus beschäftigt und hat versucht, den Topos des breiten Feldes des Feminismus anhand eines Gebrauchsobjektes zu formulieren, sozusagen. Ne? Und das ist aber, und er hat dir genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ne? Ist sozusagen ein bisschen sperriger gemacht, damit diese Fragestellung auftaucht. Voll genial. Ne? Ist aber dann wiederum in einem Gesamtkontext eines Entwurfs. Also das Ding an sich, wie es dasteht, kann das aber so nicht formulieren. Ne, das ist, es braucht, muss immer eingewoben sein in einen drumherum erklärenden, einordnenden Kontext. Weil sonst wird es ja, also oder vielleicht doch, ne, also da bin ich mir nicht so richtig sicher. Das hat mich auch, in der Arbeit habe ich viel gelernt darüber, wie viel ich eigentlich noch nicht verstanden habe, wie es ist, so.
Naja, zum einen finde ich, sollte man jetzt nicht ausschließen, dass man auch Kontext schreibt. Mhm. Also das wäre dann quasi schon auch in Anschluss an traditionell oder eingewöhnte Forschungsprojekte. Also auch ein Physiker, der ja im Grunde auch Practice-Based Research macht. Also die sitzen da in ihren Teilchenbeschleuniger-Anlagen, also hochgradige Laborpraxis, wenn man so will, und lassen da irgendwelche Dinge aufeinander knallen und ziehen daraus irgendwelche Erkenntnisse. Ist jetzt nicht nur Erfahrung, sondern auch Mathematik, aber trotzdem, also die schreiben ja am Ende auch, weil sie die Rahmenbedingungen ihrer Forschung damit kontextualisieren. So, also es ist jetzt auch kein Plädoyer in der Designforschung zumindest mal gegen auch eine schreibende Kontextualisierung. Mhm. Trotzdem denke ich, dass es unsere Aufgabe sein müsste, darüber nachzudenken, wie man tatsächlich auch mittels der Gestaltungsobjekte und dann vielleicht eben in Form einer Mitpräsentation von Modellreihen oder so, dass eben das Prozesshafte des Nachdenkens im Gestaltungsprozess auch wirklich erfahrbar wird. So, ja. Also ich sage nicht nur, dass ich diesen Prozess durchlaufen habe oder ich schreibe es auf, sondern ich zeige es auch. Es ist ja sozusagen so eine Deiktik, also so eine Praxis des Zeigens. Und wie die aber aussieht und wann die lesbar wird als solche, das ist eben etwas, wo man auch drüber nachdenken muss, brauchen Designforschungsprojekte vielleicht auch ein anderes Framing, auch im Sinne eines Raumes. Ne? Also wenn, jetzt kommt das bescheuerte Michel dieses Duchamp-Beispiel mit seinem Urinal. Das ist im Klo halt ein Klo, also ne, ein Pissoir. Und wenn ich es ins Museum stelle, dann fange ich an, es anders zu lesen. Dann kriegt es eine symbolische Ebene. Und designerische Projekte oder Objekte entfalten auch unterschiedliche Bedeutungsebenen oder auch Komplexitäten in bestimmten Rahmungen. Also wenn ich sozusagen durch das Ausrufezeichen, Achtung, hier Designforschung, auch aufgefordert bin, am Objekt mehr als nur seinen Nutzungshorizont zu erkennen. Also es ist nicht nur eine Frage der Dinge, sondern auch eine Frage der Haltung, die ich gegenüber so einem Ding einnehme. Will ich von dem Forschung oder will ich von dem Haartrocknung?
Ja, genau. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde und fast 10 Minuten und haben uns ganz schön leer gequatscht. Und ich bin dir total dankbar für deine Zeit, weil ich super viele Sachen gerade mitnehme, über die ich noch nachdenken muss. Und ja, ich muss jetzt auch, glaube ich, einfach noch ein Stück nachdenken. Und ich denke, die Menschen, die sich das anhören, denen wird es ganz ähnlich gehen. Wäre das okay, wenn wir einfach aufhören, Anke?
Ja, ich glaube, da muss immer einfach aufhören und dann muss man irgendwann anders wieder anfangen. Richtig. So ist das.
Traumhaft, super Schlusswort. Merci für deine Zeit. An der Stelle vielen Dank, liebe Hörerinnen, dass ihr uns durch diese verschiedenen Gedankenpfade mitgegangen seid. Und das war Folge 46 des Hurra Hurra Podcasts mit Anke Hamann. Vielen Dank, bis bald. Ciao.
Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.
Der Design-Podcast der Burg.